Moin moin, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir sind zurück. Tim und ich sitzen wieder fest im Kino- oder Couch-Podcast-Sessel. Auf dem Gaul reiten wir durch die Film- und Serienprärie ohne Anja.
Ja, leider ohne Anja. Damit haben wir den schönsten und auch intelligentesten Teil dieses Podcasts vorerst mal verloren, weil Anja momentan so viel auf dem Zettel hat, dass sie nicht die Zeit findet, mit uns hier im Studio zu sitzen und aufzunehmen.
Und man muss ja ganz ehrlich sagen, sie hat mir erzählt, sie wollte nicht mehr mit dir zusammen im Studio sitzen, weil du nicht duscht. Und so ein Podcast-Studio ist ja klein und ich habe eine Erkältung. Deswegen habe ich gesagt, komm, schwamm drüber.
Also geduscht habe ich heute Morgen, aber es könnte trotzdem nachher zum kleinen Problem werden, weil ich diesen unglaublichen Plastikpullover trage.
Oh, da können wir gleich sehen, warum wir beide einen Plastikpullover tragen. Aber neben Anja gibt es ja noch eine ganz tolle Neuerung, Tim.
Ja, es gibt noch was Neues zu berichten, denn wir haben eine Verstärkung oder eine doppelte Verstärkung in Zukunft. Es wird für Kino oder Couch in Zukunft zwei weitere Hosts geben, die auf Sendung gehen werden und die euch da draußen über all das, was es Neues im Kino und bei den Streamern zu berichten gibt, informieren werden, aber auch viel über Hollywood-Gossip sprechen werden. Und Steven und ich, wir haben uns vorgenommen, wir wollen in Zukunft ein bisschen tiefer bei einigen Themen einsteigen und für euch Listen erstellen mit Filmen, die ihr unbedingt gucken müsst, in bestimmten Genres auch. Und uns einfach ein bisschen mehr Zeit für die wichtigen Themen des Lebens nehmen.
Die wichtigen Themen des Lebens. Und wir kommen direkt zu dem Thema unseres heutigen Podcasts. Und wir befinden uns ja in einer sehr besinnlichen, fröhlichen Zeit. Und wir stellen am Anfang im Prinzip immer eine Frage. Und die Frage heute in dieser Folge lautet, Tim, und auch natürlich an mich selber gerichtet, was zeichnet für uns einen Weihnachtsfilm aus? Also wann ist ein Film ein Weihnachtsfilm? Denn es dreht sich heute um Weihnachtsfilme.
Genau, wir wollen die besten und schauenswertesten Weihnachtsfilme euch vorstellen. Jedenfalls aus unserer Sicht.
Ja, wir haben eine Top-3-Liste erstellt, jeder für uns, von denen wir, also ich weiß nicht, welche du in den
Top 3. Ich auch nicht, welche du.
Genau,
da werden ich wir befürchte aber Schlimmes.
Nein, du kannst dich freuen. Ich habe wieder eine provokante Liste erstellt. Das ist
ja,
glaube ich.
Ja, ich sag ja, ich befürchte Schlimmes.
Ach so, okay.
Und deshalb ist vielleicht ganz gut, dass wir erstmal mit der Definition eines Weihnachtsfilms anfangen.
Ja, dann leg mal los.
Ja, also für mich jetzt, das sind ja mehrere Faktoren, die da zusammenspielen, die einen Film zu einem Weihnachtsfilm machen.
Ja, okay, also ich glaube, wir können das offensichtlich mal ganz kurz ausschließen, blitzschnell, ne? Also, der Film spielt an Weihnachten, dann ist er ein Weihnachtsfilm. Es gibt Schnee zu sehen, es gibt Weihnachtsdeko, Weihnachtsmusik, Weihnachtsmagie. Ja, das sind eigentlich die Punkte, die definitiv schon mal das Genre auf so einen Nukleus schrumpfen und ganz klar sagen, das ist ein Weihnachtsfilm.
Naja, so weit will ich nicht. Also ich finde, der erste Punkt ist, hast du gerade gesagt, er muss in der Weihnachtszeit oder zumindest in der Adventszeit, wenn ich es ein bisschen breiter mache, muss dieser Film die Handlung des Films spielen.
Nein, das stimmt nicht.
Ich sehe, da bin ich auch bei meiner Definition.
Ach so, okay, deiner Definition. Okay.
Nach meiner Definition muss er in diesem Zeitraum spielen. Adventszeit, Weihnachtszeit, das muss der zeitliche Rahmen sein. Und dann on top
Herr der Ringe
spielt nicht an Weihnachten.
Genau, aber ist ein Weihnachtsfilm.
Nein.
Die Trilogie.
Nein.
Warum?
Was macht denn Herr der Ringe zum Weihnachtsfilm für dich?
Das ist, also Nummer eins, sind alle drei Teile rund um Weihnachten gestartet in den Kinos. Also das war ein Ziel. Nummer zwei ist es eine Fantasy und mystische Welt, in der es zugeht. Das ist ja bei Weihnachten genauso, beim Weihnachtsmann. Aber ich finde, das ist ja genau der Punkt. Also ist es nur der Film, der sich inhaltlich und, sage ich mal, von der Ausstattung her um Weihnachten dreht? Oder ist es ein Film, der an Weihnachten Sinn macht, weil er ein Film ist, den man vielleicht mit der ganzen Familie gucken kann, der einen so ein bisschen verzaubert oder vielleicht, der ihn auch rausholt aus diesem ganzen Weihnachtsstress?
Es gibt bestimmte Filme, die wir und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich an Weihnachten gucken, weil das eine Tradition ist, dass sie das da gucken.
Weihnachtsfilm.
Das macht für mich den Film nicht zu einem Weihnachtsfilm. Das ist ein Familienfilm, den man vielleicht dann und guckt, aber es ist kein Weihnachtsfilm. Ein Weihnachtsfilm für mich muss eine positive weihnachtliche Botschaft haben.
Empathie, Nächstenliebe, Freundschaft, Familie.
Familie, Hoffnung. Aber weißt du, all solche Sachen, an die ich denken muss, wenn ich an dich denke.
Ja, ich danke dir. Hoffnung, dass es mir irgendwann mal besser geht, dass ich nicht so ein Quatsch die ganze Zeit hier rede. Aber guck mal, aber da hast du doch gerade eine Definition abgeliefert, die nicht unbedingt nur an Heiligabend und rund um Weihnachten stattfinden muss. Also wenn ein Film genau diese Punkte, sag ich mal, trifft, ne? Also Empathie, Familie, Freundschaft, Hoffnung, positiv.
Ja.
Ja.
Und diese Kategorie oder diese Definition plus die Definition Weihnachtszeit, Adventszeit.
Ja.
Du verstehst das, ja?
Ja, ja, das verstehe ich.
Diese beiden Punkte zusammen ergeben für mich einen Weihnachtsfilm.
Ja, okay, aber wir halten nochmal fest. Also es gibt ja die Klassiker, Weihnachtsfilme, werden wir auch gleich drüber sprechen.
Ja.
Dann gibt es natürlich sowas wie Stirb langsam oder Lethal Weapon 2, stahlharte Profis. Stirb langsam 1 spielt rund um Weihnachten, Stirb langsam 2 ja auch. Dann Lethal Weapon hat auch, also in der Weihnachtszeit was. Aber würdest du sagen, das ist per se dadurch, dass im Hintergrund bei Danny Glover und Mel Gibson, während sie alle Toten umbringen und umknallen, ein Weihnachtsbaum steht, dass es ein Weihnachtsfilm ist?
Nee, ist es für mich nicht.
Ah, okay, also du bist so ein radikaler Weihnachtsfilmmann.
So ist es.
Bist du von Santa Claus, bist du ein Elf, ein Weihnachtsfilm-Elf?
Ja. Nein, ich finde, das ist, ich finde, wenn man über diese Kategorie oder über diese Filme spricht, dass man schon einen ganz klaren Rahmen haben muss. Ansonsten ist ja jeder Film ein Weihnachtsfilm. Nur weil ich ihn vielleicht in der Zeit gucke. Also ich zum Beispiel gucke mit meiner Familie in der Weihnachtszeit immer auch gern den Film Die oberen 10.000, High Society mit Frank Sinatra, Grace Kelly. Ein wunderbarer Film. Es ist so eine Familientradition bei uns, dass wir den dann gucken. Aber es ist für mich trotzdem kein Weihnachtsfilm, weil er spielt im Sommer, es hat nichts mit Weihnachten in der Form zu tun, das ist ein reines
Oh, dann freut dich bestimmt mein zweiter Platz nachher.
Ja, ich habe ja gesagt, ich rechne mit dem Schlimmsten, irgendwie, weil du wieder die Kategorien völlig durcheinander und irgendwie so ein Sonderding aufmachst, was überhaupt nicht da reinpasst.
Ja, deiner Ansicht nach, ich finde es schon. Aber also ich finde es ja spannend, dass wir eigentlich eine Schnittmenge haben, die aber sehr klein ist.
Aber, denn ich nehme den, das Lethal Weapon ist für dich ein Weihnachtsfilm.
Nein.
Nein, ist nicht für dich ein Weihnachtsfilm.
Nein, aber ich hab eine, also für mich ist ein Weihnachtsfilm ein Film, ich liebe die Weihnachtszeit. Ne? Ich finde Weihnachtszeit großartig. Wir sehen uns ja auch relativ häufig, wenn wir Händchen halten, über die Weihnachtsmärkte in Hamburg streuen.
Oh, ich freue mich jetzt schon so darauf.
Trinken. Aber was ich damit sagen wollte ist, manchmal ist mir Weihnachten dann too much. Weißt du, also dann bin ich so ausgelaugt. Dann rolle ich nur noch aufs Sofa. Ich kann mich nicht mehr bewegen vom Essen, von so viel Liebe und Nächstenliebe. Und dann brauche ich etwas, was mich so rausholt aus dieser Situation, aber trotzdem diese. Und du weißt, mittlerweile bin ich ja sehr einfach zu befriedigen, was diese emotionalen Momente angeht in Filmen. Und dann reißt mich so ein Film raus, den ich aber mit Weihnachten verbinde, weil ich ihn einfach toll finde. Weil das ist für mich dann der Film, den gucke ich gerne Weihnachten, weil er mir das Gefühl gibt, all diese emotionalen Punkte zu treffen, aber nicht unbedingt zu Weihnachten spielen.
Aber guckst du ihn denn jedes Jahr dann Weihnachten?
Ja, also den Film, den ich in den Top 3 habe, den gibt's noch nicht so lange.
Lass mich raten, Dune 2.
Ah, jetzt hör doch mal auf, den verstehst du nicht. Nee, ich möchte, bevor Tim jetzt wieder gemein zu mir wird und ich fange an zu warnen, wollte ich ganz kurz mal sagen, ihr könnt natürlich auch unseren Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen und dann werdet ihr auch feststellen, warum Tim immer so komisch lacht, weil mittlerweile steigt ihm die Hitze in den Kopf. Es ist nämlich sehr warm, nicht nur in unserem Podcast-Studio, sondern in unserem Polyester.
Ey, dieser Pullover bringt Kind. Guck mal, nicht.
Aber. Also du hast ein Spice World Weihnachtspullover an und ich einen Griswold.
Ja, den habe ich von Victoria Beckham mal bekommen. Das ist der Spice World Christmas.
Die von Victoria Beckham.
Von meiner Freundin Victoria Beckham. Die von
den hat sie dir, hat sie den vorher getragen?
Nein, aber den hat sie mal rausgebracht. Die haben mal die Spice Girls immer so eine Kollektion.
Ja, aber du hast es eben gerade so verkauft, als hätte Victoria Beckham dir diesen Pulli gegeben.
Naja, über Umwege ist es denn zu mir gelangt.
Über Umwege online bestellen, Paketbote abgeliefert bei dir an der Tür.
So ist es, okay. Genau.
Genau, nee, mein Pulli hat mir auch Chevy Chase geschenkt. Auch über Umwege, das ist der Griswold schöne Bescherung Weihnachtspulli. Und ich habe dazu noch Blinklichter drauf, die so ganz komisch, so wie Disco, das ist ein Strobolicht. Tim guckt ja nicht so lange hin.
Doch, ich bin total neidisch auf so blinkende Lichter. Das ist
ja, ich merke gerade, dass ich vor allen Dingen in dem Bereich, wo die blinkenden Lichter sind, noch mehr schwitze. Ich glaube, der ist nicht nur aus Plastik, der Pulli, sondern auch diese Lichter heizen nach innen. Aber wir
ich habe Angst, dass hier irgendwo Feuer sein könnte. Da reicht eine Zigarette aus, die gegen diesen Pullover kommt. Und er würde sich sofort in Flammen auflösen.
Bei mir reicht der Gedanke an ein Streichholz. Das gut, aber wir kommen vielleicht mal, also ihr habt es jetzt mitgekriegt, wir reden über Weihnachtsfilme, haben eben gerade mal die Definition eines Weihnachtsfilms versucht ein bisschen zusammenzufassen und tauchen jetzt mal ganz kurz, bevor wir auch zu den Top 3 Weihnachtsfilmen auf Tims und auf meiner Liste kommen, vielleicht in die Weihnachtsfilmhistorie ein. Erzähl doch mal, Timmy.
1898 war das große Jahr.
Da warst du 12.
Als der erste Weihnachtsfilm und man muss auch sagen, einer der ersten Filme überhaupt auf den Markt kam. Also Santa Claus ist die älteste Filmfigur, die es gibt. Also es gibt ja immer, einige Leute behaupten ja oder reden von Sherlock Holmes sei der erste Filmfigur gewesen oder Dracula. Nein, nein, das stimmt alles nicht. 1898 gab es einen zweiminütigen Film, der Santa Claus hieß und der eigentlich inhaltlich auch relativ schnell erzählt ist, den 2 Minuten.
Er kommt, bringt Geschenke, geht wieder weg.
Der Weihnachtsmann steigt aufs Dach, kommt durch den Schornstein rein, bringt Geschenke und ist dann wieder weg. Das war der erste Weihnachtsfilm. 1901 kam dann, also kam
Scrooge raus, ne?
Scrooge raus, das ist genau, Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte, das erste Mal verfilmt.
Und bis heute ist das ja eine der beliebtesten Geschichten, also so und so alles, was rund um Weihnachten spielt. Wir haben natürlich mal versucht zu recherchieren, wie viele Weihnachtsfilme es denn gibt. Und wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, dass es auch schwierig ist, da diesen Definitionssack zuzumachen. Also es ist echt schwer, aber es gibt natürlich so ein paar Stories, die immer wieder gerne erzählt werden. Und das ist vor allen Dingen Scrooge. Der wurde bis heute 40 Mal verfilmt in unterschiedlichen Dingen. Ne? Also es gibt es ja einmal mit Muppets, es gibt das einmal mit Jim Carrey. Das war damals diese halb animierte Version. Und ich finde, das ist ja immer noch eine total geile Geschichte. Spielt ja auch in Die Geister, die ich rief mit
Bill Murray.
Bill Murray, eine große
Originaltitel Rolle. Ist Scrooged.
Genau, also Wahnsinn, was da alles für Filme rausgekommen sind zu diesem Thema und ja auch immer noch rauskommen. Jetzt einer der aktuellsten, da war ja die Weltpremiere, ist ja Red One mit Dwayne The Rock Johnson, Chris Evans und J.K. Simmons und Lucy Liu. Ein bisschen weiter gefasst, aber auch trotzdem spannend.
Ja, einer der teuersten Filme, die Netflix je gedreht hat. Ich glaube 300 Millionen Euro Produktionskosten.
Und 50 Millionen davon gehen ja angeblich auch auf Dwayne The Rock Johnsons Konto, weil der immer zu spät kam. Und wir reden nicht von mal eine Viertelstunde zu spät sein, sondern der 7 bis 8 Stunden zeitweise zu spät zum Set gekommen. Und dadurch sind die Kosten halt explodiert. Aber ich muss sagen, die Idee, die dahinter steckt, ist ganz spannend. Und ich durfte ja die Weltpremiere machen. Die waren auch alle super gut drauf. Aber das ist schon interessant, wer dann auch alles, also dann gibt es ja so Pressekonferenzen, so Pressetermine, wer dann auf, also dass Chris Evans und Dwayne The Rock Johnson, Lucy Liu und J.K. Simmons alle vor die Kamera kommen, ist ja klar. Aber dann welcher Produzent wie? Und dann wird ja auch im Vorwege gesagt, wer was hatte. Und dann musst du fragen, und wo kam die Idee her? Ja, ich hatte die Idee. Und dann sagen alle, ja, er hatte die Idee. Und wir haben es dann. Ey, es ist crazy, was da alles dahinter steckt.
Aber was ich hatte, also der läuft ja denn zu Weihnachten, glaube ich, bei Amazon, bei Prime.
Genau.
Genau, das ist eine Amazon Prime-Produktion. Ist in die Kinos gekommen.
Also es ist keine Netflix-Produktion, wie du vorhin gesagt hast.
Genau, da bin ich durcheinander gekommen, sorry. Nein, eine Amazon Prime-Produktion ist aber erstmal ins Kino gegangen und erstaunlicherweise hat das nicht funktioniert. Also der hat ja wirklich nicht besonders viel verglichen mit den Produktionskosten. Ich glaube, es liegt daran, die haben das ja schon Anfang November, glaube ich, ist der schon gestartet in den USA in den Kinos. Und da habe ich mich auch gefragt, sehr, sehr früh. Aber das ist wie mit den Jahresrückblicken. Muss man drauf achten irgendwie. Die Jahresrückblicke gehen jetzt auch schon irgendwie.
Nee, das ist wie mit den ganzen Schokoladen-Weihnachtsmännern und den hier Spekulatius-Keksen. Du kommst aus dem Sommerurlaub in Badehose, gehst du ja auch immer shoppen im Supermarkt und dann kaufst du dir auf einmal so einen Schokoladen-Weihnachtsmann im September.
Ja, aber da hat man sich ja fast schon dran gewöhnt, dass das so früh losgeht. Mit dem Weihnachtsfilm finde ich, das ist irgendwie so ein neues Ding, weil sie halt auch so erfolgreich im Kern sind. Deshalb werden ja auch jedes Jahr immer wieder so viel neu produziert. Die kommen gefühlt alle immer früher.
Also kann er im Prinzip auch ein Sommer-Blockbuster, ein Weihnachtsfilm sein?
Nein. Du hast doch die, Definition jetzt gehört. Jetzt.
Ja, deine Definition habe ich gehört. Aber wir machen nochmal weiter. Also den großen Boom an Weihnachtsfilmen gab es in den 30er und 40er Jahren. Da gab es, wie gesagt, auch Scrooge-Verfilmungen 1935, 1938. Dann gab es diese klassischen Christmas-Romcoms. Gibt es ja auch ganz, ganz viele, die an Weihnachten spielen. Logischerweise Fest der Liebe.
So ist es.
Da kann man auch schön unterm Weihnachtsbaum knutschen. Und dann gibt es natürlich wirklich auch zeitweise echt extrem schlechte Filme, können wir ja gleich auch nochmal kurz einen Abstecher zu machen. Das Wunder von Manhattan 1947, 3 Oscars gekriegt, also beeindruckend, was da für Filme sind und vor allen Dingen immer mit einer Message. Und am Ende geht es ja wie im kleinen Lord auch darum, dass du so denkst, ach, die Welt ist doch schön.
Ja. Oder? Siehst du? Und jetzt bist du wieder, du merkst es langsam, wie nah man an der Definition eines guten Weihnachtsfilms.
Aber den Film, den ich vorschlage, ist ja auch, ach, ist die Welt schön.
Genau. Ich bin so gespannt. Aber apropos schön, du hast einen Film gerade vergessen aufzuzählen, der 1946 in die Kinos kam, Ist das Leben nicht schön? Und eigentlich in großen Teilen der Welt immer noch der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten ist. Also in Amerika zum
Schwarz-Weiß,
Beispiel.
Schwarz-Weiß, muss man dazu sagen.
Schwarz-Weiß von 1946, Leute. Ist das Leben nicht schön? Mit James Stewart in der Hauptrolle. Wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und ja, in Amerika, zumindest im letzten Jahr, mal sehen, wie es dieses Jahr wird, war es weit auch, ja, letztes Jahr der erfolgreichste Weihnachtsfilm.
Finde ich aber gut. Und dazu muss ich sagen, mein Vater liebt diesen Film. Und ich weiß noch, dass ich den schon in sehr jungen Jahren geguckt habe und den auch immer faszinierend fand, weil der ist toll gespielt. Und ich glaube, da geht es wirklich rein um die Message, ne? Und die wird so, so gut rübergebracht. Und vor allen Dingen dann auch am Ende, das ist ein Film, der mich immer noch zu Tränen rührt und den ich mir auch immer noch sehr gerne angucke.
Und für mich perfekt die Definition eines Weihnachtsfilms ist.
Ja,
weil genau. Positive Botschaft alles hat. Aber, und das ist, finde ich, auch ganz erstaunlich, als der damals in die Kinos kam, war das kein Erfolg. Also das Studio war eher...
So wie Red One.
So wie Red One. Und
man weiß es ja nicht. Aber ich meine, mittlerweile ist das Genre übergreifend. Es gibt Animationsfilme, der Grinch, unfassbar erfolgreich.
Stimmt.
Der erfolgreichste Weihnachtsfilm überhaupt, mit über 500 Millionen an der Boxoffice. Dann Horror, ich meine, die Gremlins. Oh, ich habe die Gremlins lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich die damals so derbe gefeiert habe.
Oh, ich liebe die Gremlins.
Und das ist zum Beispiel, weißt du, wenn ich mir manchmal Gedanken drüber mache, über Remakes, ne?
Ja.
Frage ich mich, könnte man die Gremlins gut remaken oder nicht? Und ich bin bisher immer zu dem Schluss gekommen, nein. Weil diese Figuren und diese Puppen, die sie gemacht haben, ich glaube, wenn du das jetzt heutzutage mit Digitaleffekten machst, dann wird das so... Dann wird es zu viel. Und das hat ja trotz der Blutigkeit dieses Films und auch der Brutalität zeitweise, die Gremlins an den Tag legen, ne, wenn sie sich dann gegenseitig in die Mikrowelle einsperren und oben an den Ventilator hängen und sowas, hat das irgendwie was ganz Charmantes. Ich weiß noch, wie heißt denn der kleine Mogwai?
Mogwai.
Genau.
Monchichi hattest du. Du hattest
Monchichi. Nein, ich hatte Mogwai. Ich hatte Mogwai und ich hatte aus dem Michael Jackson-Film Captain EO Fuzzball.
Aus welchem Film?
Kennst du nicht, siehst du. Captain EO.
Captain EO?
Captain EO gab's. Es gab einen Michael Jackson-Film in Disney World. 3D damals. Das verstehst du nicht. 3D ist. Kommst du auch nicht mit klar, glaube
ich. Nee, vergiss es. Ich sag's jetzt nichts. Gib dir nicht die Vorlage. Kennst du?
Ich wusste, ich hab's gerade gemerkt, in welche Richtung du gerade abrutschst. Und ich wollte es aber nicht wahrhaben. Wir machen vielleicht mal weiter, bevor du dich wirklich versammelst und ich dich für immer, immer auseinandernehmen werde.
Das war knapp. Das war ganz knapp.
Ganz schade. Oh, ich hätte jetzt gerne so einen Fluxkompensator und würde einmal kurz so 2 Minuten in die Vergangenheit reisen, um dann nicht dazwischen zu gehen.
Du kennst diese Ecke, du weißt nicht, welche Actionfigur ich meinte, die es damals
Big
gab.
Big Dick.
Big Dick hieß denn.
Wie denn?
Big Jim.
Big Jim, ja, logisch. Jim.
Und der hatte so einen Stahl um den Muskel, so einen Stahlgürtel. Ja. Und wenn du die Muskeln angespannt hast, dann ist der Stahlgürtel gespannt.
Aber konnte der nicht immer so.
Ja, der konnte sowas auch machen.
Genau. So einen Handkantenstach machen. Ja, aber ich weiß nur, dass mein Bruder hatte Big Jim und dann gab es auch diesen Jeep davon.
Ja, genau.
Das weißt du was? Einmal ganz kurz abgeschwiffen.
Ja.
Dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk, was du jemals gekriegt hast. Also weißt du, oder dein schlimmster Weihnachtsfob. Mein Vater oder meine Eltern haben mich immer richtig gefoppt. Ich hatte so ein ganz kleines Aquarium früher, ne? Und Ich habe mir immer ein großes gewünscht, weil ich wollte so unbedingt ein größeres Aquarium. Ich wollte mehr als zwei Fische drin haben. Und dann kam ich rein und unter dem Weihnachtsbaum war ein riesengroßer Karton. Und ich dachte so, Alter, wie geil, ich kriege ein großes Aquarium. Dann habe ich es ausgepackt und dann waren da 10 Säcke voll mit Kies. Ne, also Kies, so Aquarium-Kies. Und dann habe ich meinen Vater angeguckt und meinte, ja, hör zu, ich weiß ja, du machst dein Aquarium nicht so gerne sauber. Wir haben da einfach jetzt mal 10 Säcke Kies gekauft, dass du einfach immer nur 9 Kies, du musst das gar nicht sauber machen, kannst immer nur 9 Kies. Und ich war so schockiert und war völlig fertig. Und dann war ich in so einer Zone für den Rest des Abends und irgendwann hat meine Mutter auch gesagt, ey, ne, also zu meinem Papa Jürgen, ey, jetzt klär das doch mal auf. Und dann stand hinter dem Sofa stand das Aquarium, für das der Kies gewesen ist. Aber er hat mich 2 Stunden lang orientierungslos durchs Wohnzimmer laufen lassen.
Aber jetzt stellen wir uns alle die Frage, wie lange haben die Fische überlebt?
Lange?
Ja?
Ja, logisch. Warum?
Weißt du, du bist nicht so ein Kümmerer.
Das ist eine Frechheit. Na, so also wenn du mein Hund wärst, ne? Dann würde ich immer mit dir Gassi gehen. Manchmal habe ich ja das Gefühl, du bist ein Hund, weil ich mit dir immer Gassi gehen muss. Aber das ist nicht nett. Das ist keine Weihnachtsemotion, die du da kundtust. Das ist gemein. Ich bin ein Kümmerer und ich habe mich um die Fische gekümmert.
Okay, haben Sie? Ich werde deine Mutter noch
sind
mal
fragen. Immer noch da. Nein, das nicht mehr. Aber kannst meine Mutter mal fragen?
Ja, ich werde
das
mal machen. Das mache ich nachher.
Ja, was war dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Weihnachten?
Ich denke, überleg die ganze Zeit. Ich hatte wirklich eine nette Mutter, die immer
Alter.
Ja,
ich hatte ja auch tolle Eltern. Oder habe ich noch? Ich habe noch tolle Eltern. Okay, gut. Ich wollte jetzt mit dir über so eine lustige Geschichte.
Nee, ich kann mich nicht. Ich kann mich an schlimme Jule-Klapp-Geschenke erinnern und so weiter.
Ach so, in der Schule?
In der Schule, genau.
Erzähl mal.
Vom guten Freund in der Schule habe ich seine alte Zahnspange geschenkt bekommen.
Als was die du nachts reinpackst?
Ja, die so nachts reinpackst, die so mal nachts wechseln konnte irgendwie. Und die hatte, ja, das war so die Zeit.
Kenn ich den?
Den kennst du.
Gib mir mal nur den Anfangsbuchstaben.
Henrik heißt er mit Vornamen.
Oh, okay. Wirklich?
Ja.
Von dem?
Ja.
Das ist böse. Gut, kommen wir von bösen Weihnachtsgeschenken zu den Top 10 Weihnachtsfilmen aller Zeiten. Und ich glaube, da müssen wir mal sagen, es gibt, wie gesagt, extrem viele und das Genre ist ja auch groß und weit gefasst. Und wir haben jetzt mal alle unterschiedlichen Listen in unser Faxgerät reingeschmissen. Nein, in unseren Computer und haben da mehrere Tage mit verbracht, bis der Computer dann eine Liste ausgespuckt hat, die sicherlich einige großartige Filme missen lässt. Aber das sind jetzt erstmal auf jeden Fall die Top 10 Weihnachtsfilme, die alle kennen.
Also wenn man eine Liste machen würde, oder wir alle da draußen gemeinsam eine Liste machen würden, dann glauben wir, wären das die Top 10. Das sind jetzt nicht die Top 3 von Tim und Steven, oder wissen wir nicht. Mal gucken, da werden wir sicherlich gleich Überschneidung sein. Aber für alle da draußen, die dann nachher unken werden, ihr habt ja den Film vergessen und der gehört ja da drauf, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal eine Liste mit den Top 10 der Weihnachtsklassiker.
So. Ja, genau. Also aus den ganzen Listen, die da draußen rumstehen.
Genau.
Du machst mal die Top 5.
Ich mach mal die Top 5. Da habe ich erstmal Schöne Bescherung mit Chevy Chase, die Griswolds, passend zu deinem Pullover. Kann mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht auf deiner Liste ist. Wir werden sehen. Dann natürlich Kevin allein zu Hause auf Platz 2 habe ich jetzt erstmal.
Gibt es übrigens, jetzt glaube ich weiß gar nicht, ob das aktuell ist, aber habe ich jetzt letztens gesehen, dass Macaulay Culkin für einen Werbespot nochmal in das Haus eingezogen ist.
Ja, das ist, glaube ich, ganz aktuell.
Haben Sie noch ist ganz aktuell. Ja. Ne? Finde ich echt cool. Und ich freue mich auch, dass Macaulay Culkin, und das ist ja wieder das große Schicksal, ne, als Kinder-Superstar dann sozusagen hinten übergefallen, hat sich nicht so richtig unter Kontrolle gehabt. Und jetzt hier ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, da hat er ja auch seiner Frau gedankt und hat jetzt 2 Kinder mit ihr und scheint auch wieder so sich eingegroovt zu haben. Und insofern, dass er so einen Werbespot zu Weihnachten macht, ist mega.
Ja, ich glaube, dem geht es auch mittlerweile ganz gut. Er hat sich losgesagt von seiner Familie. Es ist ja wirklich erstaunlich, finde ich immer wieder, bei diesen ganzen Kinderstars, wie viele von denen, ja, wie du gerade gesagt hast, irgendwie denn
Lindsay Lohan, Miley Cyrus, guck sie alle an.
Ja, aber Lindsay Lohan zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, für jemand, der über Weihnachtsfilme irgendwie so gefühlt die Karriere wieder belebt hat irgendwie. Mit der kommt ja jedes Jahr ein Weihnachtsfilm raus. Jetzt startet auch wieder ein neuer. die sind leider in der Regel nicht so besonders
gut. Aber hat nichts jetzt zu tun mit den Top Ten. Also wir haben Kevin allein zu Hause auf der 2.
Genau, Klassiker kennt jeder und passt auch super rein, finde ich. Also Kevin allein zu Hause. Dann hatte ich eben schon ja gesagt, 1946 ist das Leben nicht schön mit James Stewart. Ist ein, ja, der Weihnachtsklassiker, der eigentlich auf jede Liste drauf gehört. Genauso Platz 4. Tatsächlich Liebe.
Ach, mega. Love der Actually. Film ist mega. Immer noch mega. Wirklich.
Wobei, da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, ich auch schon jetzt, es gibt auch viele Feinde von diesem Film mittlerweile, was ich echt ganz schräg finde. Aber
Haters are always gonna hate.
Genau. Und Platz 5, ich liebe sie, die Muppets mit der Weihnachtsgeschichte. Ist auch so toll.
Ich finde auch vor allen Dingen, Jim Henson und diese Traumfabrik, die die geschaffen haben mit den Figuren. Ich meine, da sind wir ja wirklich mit groß geworden. Vor allen Dingen auch die Muppet-Show, wenn sie ihre Superstars da zu Gast hatten. Die Geschichten, die da erzählt wurden, ne? Schweine im Weltall und dann hier unsere beiden verrückten Erfinder oder dann auch das Monster am Schlagzeug. Es sind einfach so geile Charaktere und das in diesen Klassiker, in diese klassische Weihnachtsgeschichte einzubauen und da jeder Figur auch, sag ich mal, einen Charakter zuzuweisen, die perfekt zu ihr passt oder ihm. Das finde ich mega. Also ich finde den Film auch geil.
Ja, und es ist so irre. In den Genuss kommen, glaube ich, leider wenige Menschen, mal zu sehen, wie die mit diesen Puppen arbeiten. Ich durfte das mal miterleben.
Also erstmal Wahnsinn.
Wahnsinn. Also diese Puppenspieler, da sind teilweise drei Leute, die gleichzeitig ja die Puppe spielen dann und bearbeiten. Die Puppen selbst werden wie Heiligtümer behandelt. Ja, also klar. Die darfst du nicht einfach anfassen und mal selbst irgendwie dich da dran versuchen. Das ist schon irre, wie die das machen.
Ja, finde ich auch mega. Dann kommen wir auf der 6 zur Santa Claus Filmreihe mit Tim Allen. Aber also wie gesagt, finde ich total nette Filme, vor allen Dingen ja auch diese Geschichte, die dahinter steckt, ne? Dass er wider Willen sozusagen der Weihnachtsmann wird und wie er dann sozusagen komplett aus den Fugen gerät und dann selber auch zu sich findet, finde ich, ist eine sehr schöne Geschichte. Buddy, der Weihnachtself mit einem meiner absoluten Lieblingscomedians, logischerweise ganz vorne mit dabei, also ach, einfach unfassbar lustig. Die Geister, die ich rief, auch ein Klassiker, auch finde ich ein Film, wenn man sich Gedanken darüber macht, den man nicht remaken kann. Ne? Weil der auch wieder von einer Person so extrem lebt und so das ist Bill Murray.
Genau.
Ne? Also man kann ihn nicht ersetzen. Also weil der, auch wenn er ja schwierig sein soll am Set, ne, und ich glaube, es auch viele Leute gibt, die keinen Bock haben, mit ihm vor der Kamera zu stehen, da gab es ja auch die diverse Gerüchte, ist er einfach eine absolute Macht.
Aber das Lustige ist, weil du hattest ja auf Platz 6 haben wir Santa Claus mit Tim Allen,
ja,
und Bill Murray sollte ursprünglich Santa Claus spielen.
Ach, wirklich?
Und hat diese Rolle aber abgelehnt damals. Der hatte eine Phase in seiner Karriere, wo er wahnsinnig viele Sachen abgelehnt hat, unter anderem auch Rain Man. Bill Murray sollte Rain Man spielen und hat gesagt, nö, habe ich keinen Bock drauf, hat dann Dustin Hoffmann gemacht, Oscar gewonnen, Riesending geworden. Genau, aber denn Tim Allen ist danach gerückt für Santa Claus, aber hat das, finde ich, ich mag Tim Allen, ich finde, er hat das super gemacht.
Finde ich auch. Ja, guck mal, Tim Allen, dann Bill Murray und jetzt auf den 9 der Grinch. Und zwar nicht die Animationsversion, obwohl die eigentlich auch da sein sollte, weil die Animationsversion ist wirklich toll, weil der Grinch in der Rolle mit Jim Carrey als der Grinch, was er ja, auch dafür ist er prädestiniert, ne? Allein von seiner Physiognomie und von der Art und Weise, wie er das macht mit dem Gesicht und sowas, ist fantastisch. Aber die Version ist halt gruseliger als die Animationsversion.
So ist es, genau.
Ne? Also deswegen.
Ich finde bei dem Film, diese Story muss man ganz kurz einmal erzählen, irgendwie, dass er ja täglich 8 Stunden in der Maske saß, um dieses Grinch-Kostüm anzuziehen. Und er hat danach in Interviews auch immer erzählt, oder was heißt anzuziehen, sich so herrichten zu lassen, hat danach erzählt, dass das für ihn wie Folter war. Er hat wirklich gelitten in dieser Rolle. Und damit er das durchsteht, haben sie von der CIA, ich weiß gar nicht, wie man da anfragt bei der CIA, hallo CIA, wir brauchen mal einen Experten von euch, und der kommt dann vorbei.
Für Folter.
Für Folter. Sie haben haben sie jemanden vorbeigeschickt, der ihm beigebracht hat, mit dieser Folter mental besser umzugehen.
Geht dir das eigentlich manchmal auch so? Hast du auch, wenn du viel Zeit mit mir verbringst, hast du das auch im Vorwege angefragt? Beim BND?
Ja, ist aber keiner gekommen. Ich hatte wirklich.
Also, hast du selber im Selbstversuch sozusagen geschafft.
Ja.
Da bin ich ein bisschen stolz auf dich. Und auf der 10, Verrückte Weihnachten, nochmal ein Film mit Tim Allen. Also Weihnachten soll ausfallen, sie wollen eine Kreuzfahrt machen, aber es kommt alles anders. Aber wie gesagt, man muss dazu natürlich auch nochmal betonen, es gibt so Animationsfilme, die neuer sind, zum Beispiel Klaus, ein Wahnsinnsfilm. Ja. Auf Netflix lief der, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren zum ersten Mal. Also da gibt es eine ganze Menge Filme, die da natürlich fehlen. Ihr könnt euch gerne konstruktiv und positiv bei uns darüber beschweren und sagen, welcher Film euch denn fehlt in diesen Top 10. Aber von Top 10 kommen wir zu unseren Top 3.
Genau. Da muss ich mich jetzt mal hier aufsetzen und mich bereit machen, weil ich glaube, ich starte heute mal.
Genau, du startest.
Auf Platz 3. Auf Platz 3. Wir haben eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, über die Geister, die ich rief. Er ist auch auf der Top-10-Liste drauf und er ist bei mir unter den Top 3 auf Platz 3. Bill Murray spielt den wirklich fiesen, egoistischen TV-Produzenten Frank Cross. Und das macht er mit so einer Brillanz und so viel Freude an dieser Rolle und so zynisch und böse. Ich liebe einfach diesen Film, weil ich liebe Bill Murray allgemein und dieser Film steht für alles, was dieser Mann, finde ich, schauspielerisch auch drauf hat, weil er hat 75% von dem, was man am Ende im Kino sieht, hat er improvisiert. Also das stand so nicht im Skript. Es gab dann auch mit dem Regisseur Richard Donner auch viel Streit und Diskussion darum.
Kann ich mir gut vorstellen.
Das war kurz vor Drehabbruch soll es gewesen sein, weil Bill Murray immer wieder ausgeschert ist und nicht nach Skript vorgegangen ist und gesagt hat, nee, das muss anders und so weiter. Also wie gesagt, für das gesamte Team muss das sehr, sehr schwer gewesen sein. Aber er, wie gesagt, spielt einfach grandios diesen fiesen TV-Produzenten, der...
Ja, aber obwohl er macht es, finde ich, und, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, also er ist extrem fies, aber er macht das trotzdem mit so einem Witz, dass du da sitzt und denkst so, oh, du bist echt ein Arschloch, aber irgendwie ganz geil.
Ja, oh ja,
oder?
Es ist so, ich meine, du weißt, wie dieser Typ drauf ist, um so ein paar Sachen um ihn zu beschreiben. Also erstmal hat er bei sich selbst in seiner Schreibtischschublade, wenn er die aufzieht, hat er einen Spiegel drin liegen, wo er sich denn drin anguckt irgendwie und sich anlächelt.
Machen
und
alle beim Fernsehen.
Ist das so?
Ja.
Hast du das auch?
Nein, ich arbeite nicht beim Fernsehen.
Ja, okay, gut. Und das wirklich alle? Ich habe das ja immer gedacht, die ganzen Selbstverliebten da. Jedenfalls, er hat diesen Spiegel im Schreibtisch. Er kündigt am Heiligabend einen Mitarbeiter, also ganz gnadenlos, und sagt noch eine Mitarbeiterin zu ihm, was können Sie doch nicht machen, es ist Heiligabend. So, oh, gut, dass Sie das sagen, dann streichen Sie bitte auch gleich seine Weihnachtszulage, die er eigentlich erhalten müsste, die streichen wir noch gleichzeitig mit. Und das Beste ist, sie produzieren ja dann in diesem Film auch eine Weihnachtssendung gerade, und dann kommt ein Mitarbeiter zu ihm und sagt so, ja, wir versuchen bei den kleinen süßen Mäusen, versuchen wir Geweihe anzukleben, aber die Geweihe fallen immer wieder ab. Und er sagt dann zu dem Mann, haben Sie schon mal versucht, sie anzutackern?
Ja, das und vor allen Dingen das Ballett, das ja auftaucht in dieser Fernsehinszenierung, ist ja extrem sexy gekleidet, ne? Und die Produzentin oder irgendjemand kommt auf jeden Fall zu ihm und sagt so, man kann die Nippel sehen, der Tänzerin. Und er sagt so, ist das super. Ne? Also er ist im Prinzip in seinem ganzen Wesen, in der Art und Weise, was er da macht, komplett gegen Weihnachten. Und es kommt dann ja im Laufe des Films auch raus, warum, ne? Weil er selber sehr verletzt wurde. Und es ist eine tolle Geschichte.
Genau, und letztendlich ist es, ja, es ist die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die dort erzählt wird. Und dieser Filmproduzent wird dann, oder TV-Produzent wird dann heimgesucht von den Geistern der Weihnacht, also der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, die ihn dann mit auf eine Reise nehmen und ihm vor Augen führen, auch nochmal, wie er so ist, und ihm letztendlich auch dann dazu animieren und dazu treiben, sich zu ändern und ein besserer Mensch zu werden. Und das ist, finde ich, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, was zeichnet einen Weihnachtsfilm aus irgendwie, und das Gute im Menschen, das kommt dann am Ende raus. Er ist dann immer noch hier oder da einfach ein wahnsinniger Egozentriker und Selbstdarsteller, aber hat doch sich zum viel, viel Besseren entwickelt.
Und die Frau, also seine große Liebe, seine Freundin von früher, mit der, können wir ja sagen, ohne jetzt zu spoilern, weil das ist ein Film, den, glaube ich, viele kennen, aber den ich auch ganz, ganz toll finde, wird ja gespielt. Ist das nicht die auch Indys Frau?
Karen Allen.
Genau,
ja.
Karen Allen ist das,
ja.
Ne?
Tolle Schauspielerin. Ja. Hatte ich immer damals gedacht, in der Zeit, gerade auch Indiana Jones und dieser Film irgendwie, dass die richtig groß Karriere macht und ein richtig, richtig großer Hollywood-Star wird. Aber ist sie dann gar nicht so sehr geworden.
Nee, vielleicht hatte sie, ich meine, die hat ja Klassiker gemacht. Also das muss man ja überlegen, ne? Also Indiana Jones genauso wie die Geister, die ich rief, sind ja beides Filme, die ja immer noch in den Köpfen der Menschen sind. Also insofern, aber toll, also toller Platz 3.
Ja, und wir vielleicht noch mal ganz kurz zu Bill Murray abzuschwiffen. Einfach ein so cooler, lustiger Typ. Es gibt ein richtiges Buch über den, wo jemand mal, mir fällt der Titel jetzt nicht ein, aber wo jemand zusammengetragen hat, was es alles an lustigen Geschichten um Bill Murray drumherum zu erzählen gibt irgendwie. Und ich glaube, das ist ein Typ, der ist für ein Filmteam der Horror gewesen, weil er überhaupt nicht kontrollierbar und planbar ist, weil der fährt so seinen eigenen Film und der macht das, wozu er Lust hat und denkt nicht über die Konsequenzen in dem Sinne auch nach. Aber es gibt so geile Geschichten über den, also die in diesem Buch alle zusammengetragen sind. Zum Beispiel hat er mal gibt es die Geschichte, dass er eine Taxifahrt in Oakland gemacht hat. Und der Taxifahrer hat dann zu ihm gesagt, er würde leidenschaftlich gerne Saxophon spielen. Hat er ihm so erzählt. Aber er würde so selten Zeit dazu finden, weil der Job als Taxifahrer ihn so sehr in Beschlag nehmen würde und er ständig halt unterwegs wäre. Und dann hat Bill Murray dann zu ihm gesagt, das müssen wir sofort ändern. Halt an. Dann ist er ausgestiegen, hat die Tür des Taxifahrers geöffnet. Du setzt dich hinten hin und du spielst jetzt Saxophon. Und dann hat Bill Murray sich ans Lenkrad gesetzt und ist mit ihm durch Oakland gefahren, über okay. 2 Stunden. Und der Taxifahrer durfte hinten Saxophon spielen. Eine geile Geschichte. Genauso lustig finde ich die, dass er sich so einen Spaß draus macht, Leute halt irgendwie zu verarschen. Also es ist wohl wirklich so, dass es einfach, er lebt ja in New York, dass es passieren kann. Es kann dir passieren, wenn man durch New York geht, dass dir auf einmal jemand von hinten die Augen zuhält, gibt ja diesen alten Witz, jemand hält dir von denen die Augen so, wer bin ich? Und das fragt. Und dann drehst du dich um und dann steht Bill Murray hinter dir und du denkst, das ist Bill Murray. Und dann sagt er nur, das glaubt dir sowieso keiner und geht weiter.
Und ich habe auch mal gelesen, dass er, ist er nicht auf irgendeiner Party auf einmal aufgetaucht, auf so einer Hausparty, ist er denn nicht einfach reingegangen?
Das ist eines seiner beliebtesten Dinger, ist, dass er einfach auf Partys geht und dort mitfeiert, sich auch in Pubs geht, wo Partys sind. Aber genau, es gibt die eine ganz berühmte Geschichte, da ist er, hat er in Los Angeles eine Party gecrashed, hat dort mitgefeiert. Das ist ja auch, dass die Gastgeber dann in dem Moment sagen, Bill Murray, das kann ja geiler nicht kommen irgendwie, feier mit. Aber es dann so weit kam, dass als die Gäste weg waren und die Gastgeber aufgeräumt haben, sie ihn in der Küche gefunden haben, wo er auch abgewaschen hat.
Echt?
Ja, und da hat man sich noch nett unterhalten.
Aber ich finde das geil.
Mir war aus Versehen mal mit meiner Frau was ganz Ähnliches passiert, also unabsichtlich. Wir waren eingeladen auf einer Party und wir waren zuerst das erste Mal bei denen zu Gast und sind dann reingegangen irgendwie und ich kam ran und ich kannte niemanden da, ne? Also so, ich so, merkwürdig, wer sind diese Leute alle, weil man ja also immer so denkt, oh, wer ist denn sonst so da? Und die guckten uns auch alle komisch an irgendwie und wir gingen so rein, legten Jacke ab und Mantel ab irgendwie und mischten uns und das vor. Ich hatte sogar schon ein Glas in der Hand, ja, bis auf einmal eine Frau vor mir stand und mich fragt, wer seid ihr, ne? Und wer bist du? Und dann sagte sie, ja, ich bin die Gastgeberin hier. Und dann waren wir auf der falschen Party, also 2 Häuser weiter war die Party, wo wir hin sollten. Und wir waren auf der, und das wirklich Schlimme, Steven, ist, dass Leute angefangen haben, uns mit dem Handy zu filmen. Also, ne, wir standen dann so, und das war uns natürlich wahnsinnig unangenehm. Die Gastgeberin lachte, ich so, ey, sorry, wir sind irgendwie auf der falschen Party gelandet. Wir gehen wieder irgendwie, aber Leute filmten dich sofort.
Alter, Alter, das dir.
Ja.
Du bist so ein zuverlässiger Mensch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das ist was Nettes, dass du was.
Ich sag immer was Nettes
über dich. Notieren hier.
Also deine 3 finde ich sensationell und kann ich nur unterschreiben. Und
genau. Kommen wir zu deiner 3.
Auf meiner 3 ist ein relativ aktueller Film aus dem Jahre 2023, der auch für 5 Oscars nominiert war im Jahre 2024. Und der heißt The Holdovers.
Oh ja.
Von Alexander Payne mit Paul Giamatti, und Divine Joy Randolph in den Hauptrollen und einem Neuling in diesem Geschäft, Dominic Sessa. Und es geht im Prinzip um einen etwas, na nicht etwas, sondern einen sehr verschrobenen Geschichtslehrer, der an einem Internat unterrichtet und im Prinzip auch von allen als Eigenbrötler verlacht wird und auch nicht richtig ernst genommen wird und er auch selber mit sich überhaupt nicht im Reinen ist. Und er wird gezwungen, über die Weihnachtsfeiertage bei einem Schüler zu bleiben, der eigentlich weg wollte, aber dessen Eltern nicht richtig Interesse an ihm haben und er deswegen im Internat bleibt, aufgrund einer Meinungsverschiedenheit, weil seine Mutter mit ihrem neuen Lover irgendwo anders hin ist. Und das ist alles sehr problematisch. Und die verbringen gemeinschaftlich sehr viel Zeit auf dem Unigelände. Und Divine Joy Randolph ist sozusagen die gute Seele, so ein bisschen robustere Dame an diesem Internat, die dann sozusagen mit den beiden diese Zeit verbringt. Und was ich an diesem Film ganz, ganz toll fand, ist, Nummer eins, das Setting. Ich mag das ja gerne. Also das sind da englische Schulen, genauso wie in den Neuenglandstaaten in Amerika. Die haben so eine, ich weiß gar nicht, so eine Harry Potter Vibe.
So ist es. Da ja? möchte man eigentlich gern über Weihnachten bleiben.
Ja, genau. Genau. Und diese Geschichte ist im Prinzip so toll, weil sie auch da wieder die ganzen Boxen tickt, über die wir gesprochen haben. Es geht darum, dass jemand, der alleine ist, lernt, wie es sein kann, wenn man sich öffnet und vor allen Dingen etwas am Ende mitnimmt. Aber dieser Film ist auch nicht so kitschig wie andere Weihnachtsfilme in Anführungszeichen, wo es ja auch gut ist, dass sie kitschig sind, aber der dann mit so einem Über-Happy End endet, sondern er zeigt einfach, dass manchmal ein kleiner Schritt von allen Seiten, von unterschiedlichen Personen dazu führen kann, dass sich alle besser fühlen. Und ich finde Paul Giamatti, der ja auch für einen Oscar nominiert war, der hat das wirklich grandios gespielt. Es ist ja auch eher einer von den Schauspielern, und damit tue ich ihm hoffentlich auch kein Unrecht, der einen Film zum Glänzen bringt durch Nebenrollen, die er, also oder nicht richtige Hauptrollen, aber so gut besetzt und so gut spielt, dass du einfach merkst, boah, Alter, was in dem inne wohnt und was der kann. Und zudem gibt es einfach ein paar wirklich tolle Geschichten auch zu diesem Film. Also Dominic Sessa, der sozusagen den Jungen spielt, den er begleitet, hatte vor diesem Film nur Theater gespielt. Aber Paul Giamatti hatte den gesehen und hat Alexander Payne gesagt, hör zu, lad ihn zum Casting ein. Alexander Payne hatte aber keinen Bock, weil er gesagt hat, okay, was soll der können? Das ist eine Hauptrolle in meinem Film oder eine der ganz wichtigen Rollen. Und hat die dann alle wirklich platt gemacht, ne? Im Spiel. Den hatte ich übrigens auch am roten Teppich bei den Oscars und habe mich verwechselt am Anfang mit jemand anderes aus einem anderen Film. Schande auf mein Haupt, aber das passiert manchmal leider Gottes in dieser Action. Das übrigens der zweite Film, den Alexander Payne und Paul Giamatti zusammen gemacht haben. Und der erste Film kennst du sicherlich auch, Sideways.
Auch ein großartiger
Film. Ganz, ganz toller Film. Also hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber den könnt ihr euch auch reinpfeifen, wenn ihr da Bock drauf habt. Weil das, also Alexander Payne kann wirklich toll Geschichten erzählen. Ja. Und das finde ich auch wirklich gut.
Nein, Holdovers ist ein so toller Film. Und er war dann im ja allgemeinen Oscar-Rennen, nicht nur mit Paul Giamatti, sondern der Film selbst war ja, glaube ich, auch nominiert, aber die Konkurrenz in dem Jahr war einfach brutal stark und es ist dann doch ja eher ein kleiner, feiner Film und hat nicht, glaube ich, diese Aufmerksamkeit bekommen, die die anderen dann auch hatten, leider. Ich fand, sowohl er als auch der Film waren so kleine Geheimfavoriten für mich, weil er wirklich so, so toll war. Er ist aber auch ein Beispiel dafür, für die Verrücktheit von Hollywood-Studios und die irren Entscheidungen, die da getroffen werden. Dieser Film ist wirklich, der hat das Zeug dazu, ein Weihnachtsklassiker zu werden.
Finde ich auch.
Und den haben sie mitten im Sommer rausgebracht. Also wer so bekloppt ist, irgendwie so ein Film, der diesen Vibe, wie du das eben so schön auch beschrieben hast, das ganze Setting transportiert irgendwie, den musst du November, Dezember bringen.
Ja,
den mitten im Hochsommer irgendwie rauszubringen, dann ist doch klar, dass der dann untergeht irgendwie. Und ich frage mich wirklich, wer solche Entscheidungen trifft irgendwie, also weil das irre ist.
Ja, und ich finde vor allen Dingen, das ist ja mal in Anführungszeichen ein Erwachsenen-Weihnachtsfilm. Das muss man ja auch sagen, genau. Ne? Weil ganz viele Weihnachtsfilme ziehen natürlich auf eine möglichst breite Zielgruppe. Das heißt, Kinder genauso wie Erwachsene können den gucken, aber das ist ein Film, den guckst du als Erwachsener, weil die Thematik oder die Themenbereiche natürlich ganz, ganz andere sind jetzt, sag ich mal. Und da gibt es noch zwei schöne Geschichten, die ich dazu erzählen möchte. Divine Joy Randolph raucht ja nicht, ne? Also die ist eigentlich eine, in Anführungszeichen, eine militante Nichtraucherin, sollte aber für ihre Rolle rauchen. Und es gibt ja diese Fake-Zigaretten. Und dann hat sie gesagt, oh scheiße, das sieht nicht cool aus, wenn ich die Fake-Zigaretten rauche. Jetzt rauche ich echte Zigaretten, hatte aber total Angst, dass sie nikotinabhängig wird und dann wirklich zur Raucherin wird. Also das fand ich nochmal ganz spannend. Und vor allen Dingen hat sie dann ganz leichten Tabak geraucht, damit auch ja nicht da in irgendeiner Art und Weise Berührungspunkte kommen. Und wer den Film noch nicht gesehen hat oder schon gesehen hat, hat vielleicht auch davon gehört, dass Paul Giamatti ja so ein Lazy Eye hat, so ein hängendes Auge, und alle denken so, hä, aber Paul Giamatti hat das gar nicht. Nein, das hat er auch nicht. Das hat er nur sozusagen für den Film sich antrainiert, ist ja auch ein Teil der Rede bei den Oscars gewesen, als sie sozusagen die besten Hauptdarsteller vorgestellt haben. Und er hat sich dafür extra so eine große Kontaktlinse eingesetzt, damit das Auge immer so ein bisschen hängt und natürlich auch tränt und so aussieht wie ein Lazy Eye. Dadurch konnte er schlecht gucken. Und es war am Ende, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen gesundheitsgefährdend, in Anführungszeichen, weil es natürlich nicht gesund ist.
Nein, genau. Sagen, ne? Ich fand so lustig, dass er bei den Interviews zum Film und alle Journalisten ihn auch so feierten und sagten, sie spielen so groß, das ist so toll, und wie schwer war es, diese Rolle zu übernehmen, hat er ja auch immer geantwortet. Um ehrlich zu sein, das war nicht so harte Arbeit. Ich habe viel, viel schwierigere Rollen gehabt, wo ich viel, viel mehr Arbeit reinstecken musste, weil er so ein genaues Bild von einem alten Lehrer von sich selbst vor Augen hatte, und er gesagt hat, ich habe den eigentlich nur kopiert in all diesen Sachen, die der so gemacht hat und wie der so drauf war.
Ja, also ein schöner Film. Meine drei, The Holdovers. Kommen wir zu deiner zwei.
Meiner zwei, aus dem Jahr 1955. Ich bin gespannt, ob du ihn kennst. Ja, ich habe mir gesagt, es muss auch so ein Geheimtipp, den nicht jeder auf dem Zettel hat, der aber so, so großartig ist. Aber das ist ein Film, der läuft jedes Weihnachten bei mir. Und das ist Wir sind keine Engel.
Ich kenne den.
Ein Film, wie gesagt, aus dem Jahr 1955, nicht schwarz-weiß, sondern einer der ersten Farbfilme, die in dieser Zeit gedreht worden sind. Mit in den Hauptrollen Humphrey Bogart, Peter Ustinov und Ray Aldo. Und die drei spielen drei Gefängnisinsassen auf der Teufelsinsel in, wie sagt man, Neuguinea, ne? Ich kann das immer nicht aussprechen. Neuguyana, Französisch-Guyana, so, Französisch-Guyana. Also auf der Teufelsinsel brechen die aus dem Gefängnis aus und wollen dann mit einem Schiff flüchten. Aber dieses Schiff steht unter Quarantäne, deshalb müssen sie erst einmal auf der Insel bleiben. Und sie verstecken sich dann bei einem Gemischtwarenhändler. So, bei dem verstecken sie sich und wollen den eigentlich ursprünglich erstmal ausrauben und dann ihn und seine Familie um die Ecke bringen. Also, aber der ist so ein netter, lieber und auch bisschen trotteliger Kerl, dass sie ihn und seine gesamte Familie ins Herz schließen und dann sagen so, wir müssen denen helfen. Und dieser Gemischtwarenhändler hat selbst finanzielle Probleme und kann sich eigentlich ein Weihnachtsfest gar nicht richtig leisten. Und die drei unterstützen ihn dann, sie reparieren das Dach, sie besorgen den Weihnachtsbaum, sie besorgen Geschenke. Und Humphrey Bogart, der einen Fälscher spielt, frisiert die Bücher von dem Gemischtwarenhändler, weil dem steht eine Buch- oder eine Wirtschaftsprüfung bevor, die sonst katastrophal ausgehen würde. Und so versuchen sie, dieser Familie zu helfen.
Und der Bösewicht wird gespielt von Basil Rathbone.
Genau.
Das geiler ist, Name.
Genau, Basil, der Vetter des Gemischtwarenhändlers ist und kommt, um die Bücher zu prüfen, und der einfach kein netter Kerl ist. Und das Besondere noch an der Geschichte ist, dass die drei Verbrecher oder Gangster jemand Viertes dabei haben, nämlich eine giftige Schlange, die auf den Namen Adolf hört. Und Adolf büxt aus und sorgt dann leider auch für Todesfälle innerhalb des Hauses. Und es ist eine so wunderschöne, lustige, augenzwinkernde Geschichte über drei Kerle, die dann doch herzensgute Typen sind, obwohl sie im Gefängnis saßen und die so, ja, dieses große Herz in sich entdecken und am Ende so als Engel dann davon gehen. Ein ganz, ganz wunderbarer Film.
Und ich finde ganz toll, dass du den vorstellst und vorschlägst, weil man muss ja sagen, wir haben da auch in der Vergangenheit schon häufig drüber gesprochen, aber es gibt so Schauspieler und Schauspielerinnen, die stechen raus aus der Masse, aus so ganz bestimmten Gründen. Und Humphrey Bogart und Sir Peter Ustinov sind immer noch für mich Ikonen dieses Genres, weil Humphrey Bogart es immer geschafft hat, und das ist ja auch was Besonderes, er war immer der Star, er war immer der Leading Man, aber er hat auch die Fähigkeit, durch so ganz kleine Nuancen lustig, tollpatschig, und das ist ja in diesem Film etwas, was er im Gegensatz zu all den Klassikern Casablanca und sowas hervorbringt, dass er noch eine ganz andere Seite hat, aber trotzdem, also fällt dieser Glamour, ne, also diese Stardom nicht von ihm ab. Oder? Also das finde ich einfach faszinierend.
Nee, das ist, er hat diese zwei wirklich starken Nebenparts und denen auch genug Tiefe und Zeit auch in dem Film eingeräumt wird, obwohl Bogart der Star ist. Ja, aber es ist auch den ganzen Film über klar, Bogart ist hier der Anführer. Nicht nur in dieser Truppe der drei, sondern auch im Film. Und aber wie ohne, dass es penetrant wird, genau. Ohne, dass er die anderen an die Seite drängt. Und was ich so besonders finde auch daran, dass Bogart war ja jemand, der eigentlich eher für diese ernsten, coolen Rollen bekannt war. Und das ist einer seiner wenigen komödiantischen Auftritte, die er hat. Und das meistert er auch mit so einer Brillanz und Bravour, weil er diese Ironie hat und diesen Spaß daran hat und das Ganze nie ins Alberne kippt. Das ist, was mich ja häufig, auch gerade bei neueren Produktionen, also Comedy-Filmen, nervt, ist, dass es dann immer so extrem wird und so albern wird und so too much.
Dieser Fäkalhumor geht mir einfach total auf den Senkel.
Und das hat, dieser ganze Film hat hat eine Ironie, ist auch satirisch teilweise, aber wie gesagt, er überzieht nie und dadurch ist es einfach ein brillantes Meisterwerk. Und ich fand wirklich, was ich noch gelesen habe, das war mir auch gar nicht so bewusst gewesen, dass diese drei Hauptdarsteller, die haben sich, und das ist ja auch nicht selbstverständlich in Hollywood, wo vieles um Ego und Eitelkeiten und so weiter geht und die ganz häufig vorkommt, dass die Leute sich nicht am Set verstehen, die haben sich sofort am Set super verstanden. Da war eine unglaubliche Chemie zwischen den dreien und die haben eigentlich Zeit ihres Lebens, also ich weiß gar nicht, wer wann wie gestorben ist, mittlerweile leben alle drei ja nicht mehr, haben die sich zu Weihnachten getroffen und ein Weihnachtsessen gemacht.
Oh, wie cool.
Das finde ich eine so...
Da wäre ich gerne mal eine kleine Maus mit Hirschgeweih gewesen.
Wo sie sich es immer geschafft haben, bei allen Terminen, Stress, den die hatten, sind sie jedes Jahr zu Weihnachten zusammengekommen und haben ein Abendessen zusammen gemacht. Und wie weil da bei diesem Film, bei diesen Dreharbeiten eine lebenslange Freundschaft entstanden ist.
Ja, ach, cool. Also ich kann auch jetzt nur noch mal allen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, man kann auch mal einen Schwarz-Weiß-Weihnachtsfilmabend an Weihnachten machen. Ne? Also der Film und Ist das Leben nicht schön sind einfach zwei großartige Filme.
Genau, aber er ist ja nicht schwarz-weiß, er ist ja in Farbe.
Nein, aber alte Filme.
Alte Filme, genau. Und wenn sich alle jetzt vielleicht fragen, wo kann ich den gucken und so weiter, bei Arte, guck mal bei Arte.
Oder bei Tim zu Hause.
Ja, ihr kommt bei mir, ich habe die DVD, bei mir zu vorbei. Oder ihr guckt bei Arte in der Mediathek, da gibt es ihn in diesem Jahr und es lohnt sich wirklich.
So, jetzt kommen meine Top 2 und ich sage da gleich von vornherein, es ist eine reine Provokation dir gegenüber und dem Genre Weihnachtsfilm gegenüber.
Beide oder nur die Top 2?
Meine Nummer 2 okay, in der gut, Top 3 Liste.
Jetzt, ich glaube, lass mich nochmal einen Schluck nehmen, bevor ich
dir... Ja, genau. Also, man kann ihn kaufen oder leihen, aber viel cooler ist, am 26.12. läuft dieser Film in der Free-TV-Premiere. Und deswegen ist es ein Weihnachtsfilm am 2.
Nur weil er am 26.12.
läuft. Das ist ein Kriterium dafür. Nein. Also, ich habe es schon mal umschrieben und dann lasse ich die Bombe platzen. Für mich ist ein Weihnachtsfilm auch ein Film, den man mit allen zusammen gucken kann, der einen aus diesem Weihnachtsfeeling kurz rausnimmt und einem ein schönes Gefühl gibt, ein rundum warmes Gefühl ums Herz, Und auf meiner 2 ist ein Film aus dem Jahre 2022. Passt, so viele Zweien sind einen fit. Und das ist Top Gun Maverick.
Nein.
Doch, von Joseph Kosinski.
Nein.
Doch, und ich sag dir ganz im Ernst. Nummer 1 läuft dieser Film am 26.12. im Fernsehen. Nummer 2 war das für mich ein Weihnachtsgeschenk, als endlich dieser zweite Teil rausgekommen ist. Nummer 3.
Ein Weihnachtsgeschenk im Sommer.
Nummer 3 hat er das Kinogenre wiederbelebt nach einer grauenhaften, schlimmen Phase. Und Nummer 4 hat er all das, was wir auch manchmal brauchen. Empathie, Action, Nächstenliebe, Freundschaft zwischen Iceman und Maverick, ne? Nächstenliebe. Das sind diese Buddy-Movies. Und ich feiere den. Und der wird seit 2022, also dieses Jahr dann zum dritten Mal geguckt, Weihnachten. So, Schluss, aus, Ende. Und ich weiß, ja, es gibt keinen Schnee in diesem Film. Ja, ich weiß, es spielt nicht an Weihnachten. Ja, ich weiß, es gibt keine Weihnachtsbeleuchtung. Es gibt ein... Doch! Nee, stopp! Er ist ja ein Weihnachtsfilm, es gibt ja Schnee.
Wo
im Finale.
Wo gibt's
im
Schnee?
Großen Finale.
Auf den Bergen, auf der Bergkuppel oder
nein, was? Tom Cruise und Miles Teller stürzen ja ab in den Schnee und finden sich dann wieder. Siehst du, ich wusste es. Alle da draußen, die jemals an meiner geistigen Fähigkeit gezweifelt haben, er spielt im Schnee. Also mehrere Punkte auf der Liste. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Bevor du jetzt über mich ablästerst und dich wieder ärgerst. Der Film ist geil.
Ja.
Danke. Mehr wollte ich von dir gar nicht hören. Ich gebe euch jetzt noch mal ein paar Side-Effekte. Nein, du kannst ja auch sagen, dass du es doof findest. Aber ich wollte mal rausgehen und mal etwas anbieten. Okay, Tim, ich weiß nicht, ob es der Pulli ist, die Hitze in diesem Podcast-Studio, aber Tim möchte nicht mehr mit mir reden.
Ich bin kurz davor zu kollabieren hier.
Nein, also, wie gesagt, es ist für mich ein Weihnachtsfilm, weil ich manchmal einen Film brauche in dieser Zeit. Ich kann nicht im Vorwege der Weihnachtszeit an Weihnachten nur Weihnachtsfilme gucken. Ich brauche auch mal sowas. Deswegen zum Beispiel Herr der Ringe ist auch ein Film oder sind auch Filme, die Trilogie, die ich mir auch rund um Weihnachten angucke. Genauso auch Harry Potter hat ja auch was Weihnachtliches.
Das spielt, der spielt teilweise, genau. Die haben eine Weihnachtsfeier,
genau,
drin.
Genau.
Also auch nur mal, um das für alle da draußen klarzustellen. Living on a Prayer von Bon Jovi ist für Steven Gätchen auch ein Weihnachtslied.
Ja, das, ja, Living on a Prayer.
Jeden Tag wie die restlichen 365
Tage
im Jahr hört. Nein, ich habe echt mit einigen gerechnet, was du hier auffährst irgendwie. Aber Top Gun Maverick, ich bin einfach sprachlos. Weil du hast es.
Ja, aber hier Tommy und Gina in Living on a Prayer leben auch ihren Traum und unterstützen sich gegenseitig, müssen hart arbeiten. Ja. Na, we've got to hold on to what we've got. Also jetzt, wir können darüber. Aber lass mich, also ich weiß, Tim, ich weiß, ich mache es ja auch manchmal, weil es mir eine helle Freude bereitet, dich fassungslos vor mir sitzen zu sehen und mit den Schultern zu zucken.
Top Gun Maverick.
Ja, aber Leute, ihr habt gehört, also es gibt Schnee in diesem Film, habe ich jetzt ja nochmal aufgeklärt. Es geht um Freundschaft, ne? Also zwischen Val Kilmer und Tom Cruise. Also das muss man sagen, das ist eine herzzerreißende Szene zwischen den beiden. Und Tom Cruise wollte ja immer, dass Val Kilmer da mitspielt. Und Val Kilmer hat ja auch gesagt, die Chemie stimmt ja perfekt zwischen denen. Und man muss ja auch sagen, Val Kilmer ist leider schwer krank. Und kann ja auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr sprechen.
Ja, genau.
Hat gesagt, das war auf jeden Fall eine sensationelle Geschichte und es gibt ja auch ein Happy End. Also alles genau das, was man an Weihnachten braucht. Ich möchte gerne aber 2 Fun Facts mal kurz dazu sagen und dann gehen wir auf die Plätze 1 und 1.
Darf ich dann einen Wunsch äußern?
Ja, mach. Sag.
Mein Wunsch, dass du denn einfach mit Platz 1 weitermachst, damit wir gar nicht weiter darüber sprechen.
Achso, du willst gar nicht mehr weiter darüber
sprechen. Doch, ja, wenn du tolle Funfacts dazu hast.
Nein, mach ich nicht.
Ansonsten würde ich mir wünschen, irgendwie mach
einfach. Ihr könnt mir gerne schreiben auf unserer Kino oder Couch Seite und mich fragen, dann erzähle ich euch meine Funfacts. Also ich finde es immer noch ein großartiger Film. Lewis Hamilton sollte mitspielen.
Das hätte natürlich auch für einen Weihnachtsfilm noch besser gepasst dann,
Lewis Hamilton. Ich wollte gerade was ganz Doofes sagen, aber nee, dann mach du mal.
Soll ich
ja, mach mal mit der 1 weiter.
Mit der 1 weitermachen. Ja. Ein Film, der auch in den Top 10 schon drin war und ich glaube, viele werden mir folgen mit diesem Platz 1. Und das ist Tatsächlich Liebe von Richard Curtis. Love Actually im Original. Und ich glaube, ich muss die Handlung des Films jetzt nicht nochmal groß erzählen. Episodenfilm, ganz viele Geschichten rund um Weihnachten.
Und so starbesetzt.
Starbesetzt, unfassbar starbesetzt, rückblickend, wer da alles dabei ist an Leuten.
Auch Our Very Own Heike Makatsch.
Und Our Very Own Claudia Schiffer hat auch eine kleine Rolle. Ja, das macht sie ganz gut, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Also, nein, ich finde, das ist ein so wunderbarer Film, der auch jedes Jahr bei mir zu Weihnachten läuft, weil er... Das ist, obwohl er zum Teil eigentlich auch wirklich traurig ist. Er hat ja in diesen Episoden, das sind ja nicht, dass alle Episoden ein Happy End haben, aber ein paar dann schon und ein paar machen einfach so eine gute Laune bei mir. Und ich mag einfach Richard Curtis Filme. Ich weiß, der wird häufig auch angefeindet, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, aber ich habe Vier Hochzeiten und einen Todesfall geliebt. Ja, ich habe Notting Hill geliebt. Ich mag die Bridget Jones Filme.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass es diese Art von Filmen gar nicht mehr so gibt.
Ja.
Ich finde es total schade, weil du hast gerade Filme aufgezählt, die ich immer noch echt feiere. Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
So
Notting Hill ist mega,
ja.
Wirklich mega. Also vor allen Dingen Julia Roberts und Hugh Grant, auch wenn du weißt, wohin es dann am Ende hinausläuft, aber die Interaktion zwischen ihnen ist einfach mega.
So, so viele schöne Ideen, so viele schöne Dialoge. Ja. Und ja, als tatsächlich Liebe, ich glaube 2002 kam er, genau, das war ein Jahr nach... weiß ich immer noch so genau, ein Jahr nach dem World Trade Center,
September 11th,
wo viele auch gesagt haben, der Film ist auch ein bisschen eine Anspielung darauf, weil das ist ja so eine ikonische Szene in tatsächlich Liebe, der Anfang des Films, der am Flughafen spielt und man sieht, wie Menschen sich am Flughafen begegnen, in die Arme nehmen, Abschied nehmen und dazu kommt die Stimme von Hugh Grant aus dem Off, der darüber spricht, dass ja angeblich so viel Hass und eher in der Welt ist, aber wenn man zum Flughafen Heathrow oder wenn er zum Flughafen Heathrow geht, dann er dann sieht, dass doch Love all around ist und das ist eine ganz wunderbare Szene und was ich so schön finde daran, das sind ja alles echte Leute in dieser Anfangsszene. Es ist also nicht gestaged mit Schauspielern, sondern Richard Curtis und das Team haben dort, glaube ich, 5 Tage gedreht und die besten Parts haben sie dann rausgenommen und dann immer im Nachhinein dann die Leute gefragt, ob sie überhaupt, also man denen gesagt, sie sind gerade gedreht worden, dürfen wir sie in dem Film verwenden? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Heute. Aber gibt es eine Lieblingsepisode für dich?
Oh, es gibt mehrere Lieblingsepisoden. Also ich mag die mit Hugh Grant, der den britischen Premierminister spielt und sich dann in eine Hausdame in der Downing Street verliebt. Aber meine Lieblingsfigur und Lieblingsepisode ist eigentlich Billy Mack. Gespielt von Bill Nighy. Bill Nighy spielt einen alternden Rockstar, der zu Weihnachten nochmal eine neue Single rausbringt, und zwar den alten Hit Love Is All Around, ist ja weltberühmt durch Wet 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 geworden, in Vier Hochzeiten ein Todesfall war das drin damals, und daraus haben sie dann für diesen Film die Version Christmas Is All Around gemacht. Dieser Song ist
aber wie er es auch spielt, Bill Nighy, ist mega.
Ja,
ich finde auch Liam Neeson, der am Ende Claudia Schiffer trifft, Hugh Grant, der durch die Downing Street tanzt und sowas. Das, also alles ist richtig cool. Und ich finde ja auch hier unseren völlig verwirrten 20-something Engländer, der dann nach Amerika fährt, weil er da gehört hat, das läuft alles bombenmäßig mit den Frauen und sowas. Und dann wirklich am Ende mit den drei, sind das nicht drei sogar?
Ja, er kommt mit drei zurück. Und da sind auch ganz Bekannte dabei. Also die zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, weil ich kriege jetzt den Namen der Schauspielerin nicht zusammen, aber die eine ist über
American Pie war sie geworden. Und die andere ist
Alicia Cuthbert, genau, die war in American Pie und egal, aber da berühmte drin gewesen.
So berühmt, dass wir sie vergessen haben mittlerweile.
Ja,
vor langer Zeit. Aber ist ja egal. Aber ich finde, es ist ein ganz toller Film und das ist wirklich, ich gucke meistens erst Top Gun. Dann tatsächlich.
Liebe. Ich finde, das Besondere an dem Film ist auch, du hast diese vielen verschiedenen Episoden, die dort
ich meine, Alan Rickman.
Emma Thompson, alle toll. Und Richard Curtis hat mal erzählt, dass ursprünglich seine ursprüngliche Idee war, eigentlich zwei Filme zu drehen. Es war einmal die Geschichte mit Hugh Grant und als Premierminister und dieser Liebe. Und die andere Geschichte war die mit Colin Firth und der sich als verlassener Ehemann in eine Portugiesin verliebt und die Sprache gar nicht spricht und dann trotzdem.
Das ist auch so eine geile Geschichte, wie er dann durch dieses portugiesische Dorf geht und wie das dann übersetzt wird, was er dann versucht auf Portugiesisch ihr auch zu erzählen, ne? Und dann wie diese Gerüchte durch diese ganze Menschengruppe geht und wie sie dann alle in diesem Restaurant auftauchen. Ja, also das ist wirklich, also da ist ihm was ganz Besonderes gelungen, aber ich finde all die Filme, und du hast ja vorhin noch zwei andere oder drei andere große Filme von ihm genannt, ist vor allen Dingen das Herz. Also ich finde, das, was Richard Curtis ja schafft, ist, du guckst es dir an, du leidest mit den Hauptfiguren, du freust dich mit den Hauptfiguren. Und man hat ja zu jeder, also zu Notting Hill mit Hugh Grant, also auch Vier Hochzeiten und Todesfall, wie großartig auch diese einzelnen Kerle, das schwule schottische Paar, wo dann der eine Partner stirbt, auch diese ganze Inszenierung drumherum, wie er sich immer wieder an Andy McDowell verguckt und ihr dann verfällt und dann auch Notting Hill mit da ist so viel Herz und so viel, also das ist so schön, sich das anzugucken, ne? Also ich kann das auch total verstehen, da auf dem Sofa zu hocken und sich das einfach reinzupfeifen, macht Bock.
Und wusstest du das mal von dem Film, dass sie mal ein Sequel gedreht haben sogar davon?
Oh Gott, wirklich?
Ja.
Wie heißt der?
15 Minuten für die BBC.
Okay.
Also hat Richard Curtis auch selbst gemacht. Mit einem Großteil der Darsteller hat man für die BBC, für den Red Nose Day, Charity Tag, haben sie einen 15-minütigen Clip gemacht, was aus den Paaren geworden ist. Also bis auf ein Paar, das ist nämlich das von Emma Thompson und Alan Rickman. Das ist nicht da mit drin. Das war angedacht, dass man da auch was zu macht. Das Problem war nur, dass leider Alan Rickman kurz davor verstorben ist. Und Emma Thompson dann, das fand ich ganz bewegend, gesagt hat, das ist so ein guter Freund und Kollege gewesen. Da jetzt etwas Lustiges draus zu machen, bei so etwas Traurigem, dass wenn man ihn verloren hat, fühlt sich einfach nicht richtig und deswegen hat man davon abgesehen, den Part damit reinzumachen. Aber kann man sich bei YouTube alles noch angucken, dann weiß man, Hugh Grant und ob die noch alle zusammen sind oder nicht.
Kommen wir jetzt zu meinem Platz 1 meiner Top-Weihnachtsfilme. Und da haben wir den ersten Teil von Top Gun. Nein, keine Angst. Genau in Anlehnung an meinen wunderbaren Weihnachtspulli, den ich hier trage. Schöne Bescherung von John Hughes aus dem Jahre 1989. Eine lange Tradition im Hause Gätchen, dass wir diesen Film gucken. Und ich glaube auch bei vielen anderen. Ist unfassbar lustig. Und Chevy Chase, genauso wie Bill Murray in Die Geister, die ich rief, Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Und da geht es um die Familie Griswold mit einem Familienpatriarchen in der Rolle Chevy Chase als Clark Griswold, der das perfekte Weihnachten feiern möchte mit allen Verwandten und keiner Bock drauf hat und alles schief geht, was schief gehen könnte. Und im Vorwege ist da auch nämlich eine Menge schief gegangen, weil ursprünglich hätte nämlich eigentlich Chris Columbus Regie führen sollen und hatte damals dann auch eigentlich ziemlich Druck, dass er diesen Job übernimmt, weil er keine gute Karriere zu dem Zeitpunkt hatte oder zumindest keinen guten Karrierepunkt. Und traf sich aber mit Chevy Chase und das muss eine solche Katastrophe gewesen sein. Und Chris Columbus hat gesagt, mit diesem Mann kann ich nicht arbeiten. Vor allen Dingen habe ich Angst vor dem, was dann dabei rauskommt. Und dann ist etwas ganz Spannendes passiert. Dann ist John Hughes sozusagen eingesprungen und hat Schöne Bescherung gemacht. Und Chris Columbus hat nämlich Kevin allein zu Hause gemacht.
Und von wem hat er das Drehbuch für Kevin allein zu Hause bekommen?
Das sagst du mir jetzt.
Von John Hughes.
Ach so, okay.
Ja.
Der hat ihm das dann gegeben.
Der Feind meiner Feinde ist mein Freund. Das ist so die Rechnung letztendlich, weil John Hughes sich mit Chevy Chase am Set auch komplett überworfen hat und wahnsinnig unter dem Mann gelitten hat. Und dann, Chris Columbus, wo es Entscheidung total nachvollziehen konnte und dann gesagt hat, okay, mein Lieber, ich schieb dir jetzt Kevin allein zu Hause als das Drehbuch rüber und da führst du Regie. Und das war dann ja monetär zumindest noch ein viel, viel größerer Erfolg als Schöne Bescherung.
Ja, total. Das Spannende ist ja, und das sehen wir jetzt, also wir haben ja drei oder vier oder fünf große Comedians eigentlich in diesen ganzen Top-Ten-Listen gehabt. Wir haben Will Ferrell gehabt, Tim Allen, wir hatten Jim Carrey, wir haben Chevy Chase und wir haben Bill Murray. Und bei allen muss man ja sagen, dass Genie und Wahnsinn ganz nah beieinander liegen, vor allen Dingen bei Comedians, weil die nicht zu bändigen sind. Und da kommen wir auch zu einer Szene aus Schöne Bescherung, die laut vielen Leuten ja komplett improvisiert war. Und das ist diese Szene relativ am Ende des Films, wo er endlich seine Weihnachtsgratifikation bekommt oder zumindest glaubt, sie zu bekommen, weil er endlich diesen Familienpool kaufen will. Und da steht drin, dass er eigentlich keine kriegt. Und er dann tierisch anfängt rumzuschreien über seinen Boss, Mr. Shirley. Und ja, wirklich ein Staccato an Schimpfwörtern einsetzt, um ihn zu umschreiben. Und viele haben gesagt, Chevy Chase hat es improvisiert, aber im Nachhinein ist rausgekommen, dass ganz viele der Crewmitglieder unterschiedliche Pappschilder um den Hals hängen hatten mit im Prinzip Adjektiven, um ihn zu umschreiben oder Schimpfwörtern, damit er das einbauen kann. Trotzdem ist es eine wirklich grandiose Szene und es gibt so viele tolle Sachen auch. Es gibt zum Beispiel einen Endcredit, der nicht mehr auftaucht. Das ist eine der gestrichenen Szenen, wo der Schlitten, der am Ende bei der Explosion des Gullis sozusagen durch die Luft fliegt, nochmal zu den Nachbarn, zu Todd und Margot, wie das auch immer gesagt wird, in das Schlafzimmer reinfliegt, nachdem Todd nochmal einen schlechten Witz über den Weihnachtsmann gemacht hat. Also nochmal sozusagen die Retourkutsche. Aber dieser Film ist einfach an so vielen Stellen immer noch so herrlich und macht so viel Bock. Und ich meine, auch da ist er total lustig zu sehen, ne? Also die Töchter Juliette Lewis und Johnny Galecki, ne? Also Juliette Lewis kennen wir alle als tolle Schauspielerin und als sehr wagemutige Schauspielerin, auch die Tochter in From Dusk Till Dawn, dann Natural Born Killers, weil sie zu und John Galecki natürlich Big Bang Theory Star. Ich gucke den immer noch total gerne.
Aber, mein Lieber, ich muss dich jetzt mal, wie gesagt, da hast du jetzt nochmal die Kurve bekommen irgendwie, weil nach Top Gun Maverick dachte ich, jetzt sind wir jetzt völlig auf der falschen Fährte hier gelandet.
Was möchtest du denn von mir, mein Lieber?
So, jetzt möchte ich mit dir noch ganz schnell so zum Schluss ein kleines Quiz spielen, nach dem Motto irgendwie was.
Wir wollen ein kleines Quiz spielen, weil ich habe ja auch.
Ja, genau. Wir wollen das machen. Wir haben das ja beide vorbereitet. Ich muss jetzt meine Unterlagen hier rausholen. Warte mal.
Genau, also wir haben ja angesprochen, dass es ganz, ganz viele Weihnachtsfilme gibt. Verrückte, brutale, lustige, alles durch die Bank weg. Jedes Genre wird im Prinzip auch manchmal missbraucht für das Weihnachtsfilmgenre. Und ich habe jetzt drei Filmtitel. Und du ja auch drei für mich. Und ich nenne sie mir und du musst sagen, ist das ein echter Weihnachtsfilm oder nicht? Okay?
So ist es, genau.
Genau, also du fängst, soll ich anfangen oder du?
Fang du ruhig an.
Okay, der erste Filmtitel, den ich dir nenne, und du kannst mich angucken, während ich das vorlese, und du musst dir sagen, ist das ein echter Weihnachtsfilm oder nicht? Santa Claus Conquers the Martians.
Ich glaube, das ist ein echter Weihnachtsfilm.
Also die Beschreibung dieses Films ist, Außerirdische entführen den Weihnachtsmann, um den Kindern auf ihrem Planeten Freude zu bringen.
Den gibt es wirklich. Das habe ich nämlich mal, diese Story habe ich mal gelesen. Und das muss einer der schlechtesten Filme aller Zeiten sein, weil die Martians, glaube ich, die haben sie nur einen Mülleimer so auf den Kopf gesetzt irgendwie. Also das war noch sehr ohne Special-Effekte. Deshalb, ich bin sicher, es gibt den Film. Wahr.
Du hast viel zu viel Zeit. Das stimmt, das war. Okay.
So, dann komme ich jetzt zurück mit einem Film und zwar Krampus, The Christmas Devil.
Krampus, The
Christmas Devil. Du weißt, was Krampus
ja,
ist.
Ja, klar, das ist der im Prinzip böse Bruder von Santa Claus.
Ja, der ist auch nur in bestimmten Gebieten, in Bayern und Österreich und so weiter, ist Krampus ja, glaube ich, sehr...
Und in Skandinavien.
Skandinavien, ne?
Genau. Krampus, sagen wir nochmal den Titel.
Krampus, The Christmas Devil.
Okay, wie gibt es eine...
Achso, eine Beschreibung, genau, gibt es natürlich auch dazu. Ein Polizist jagt den dämonischen Krampus, der Kinder entführt. Liegt irgendwie auch nahe. So
ja, das liegt, also von der Beschreibung her würde ich sofort sagen, ja.
Stimmt, gibt's wirklich.
Okay.
Und ich glaube, dass der sogar ziemlich erfolgreich war. Und der hat in der Horror-Community hat er so einen kleinen Kultstatus.
Genauso wie Terrifier, die schlimmsten Filme auf diesem
Planeten. Der ist doch auch als Weihnachtsmann verkleidet, Terrifier 3, oder? Dann hättest du auch nehmen können als Weihnachtsmann.
Terrifier, ey, ich habe den ersten, habe ich mir eine 20 Minuten angeguckt und ich mag ja keine Horrorfilme, ne? Also ich hasse ja Horrorfilme. Können wir auch...
Müssen wir das machen.
Aber Terrifier, tut mir leid, all die Leute, die sich das angucken, es ist einfach, es geht nur um Metzeleien, nur Blut und brutal sein, das mag ich nicht.
Aber es ist schon erstaunlich, wie erfolgreich, gerade der dritte Teil, ja, wie erfolgreich sowas ist, ne?
Der Weihnachtsmann und die Eisprinzessin. Inhaltsangabe: Eine Eisprinzessin verliebt sich in den Weihnachtsmann und bringt den Nordpol durcheinander.
Ich sag, den gibt es nicht. Und zwar mit der Begründung, dass die Eisprinzessin ist in Disney-Franchise so brutal erfolgreich. Da hätte ich was von gehört, wenn sie den Markenrechte geben sie gar nicht so schnell her.
Aber kann auch ein Disney-Film sein.
Aber da hätte ich davon gehört.
Hast recht, ist falsch. Aber ist eine geile Idee. Okay,
ja,
dein zweiter.
Mein zweiter ist Plätzchenpanik im Weihnachtsland.
Okay, Inhaltsangabe?
Eine Geschichte, in der ein Haufen Weihnachtsplätzchen zum Leben erwacht und das Weihnachtsland ins Chaos stürzt, bis sie von mutigen Kindern gestoppt werden.
Das ist eine so bescheuerte Idee, dass ich sage, es ist falsch.
Denk nochmal drüber nach, weil es gibt jetzt gerade aktuell, läuft bei Netflix ein Weihnachtsfilm, der heißt Hot Frosty. Da geht es um einen...
Film, der heißt Pop-Tarts.
Ein Hot Frosty, da geht es um einen Schneemann, dem eine einsame Dame einen Schal abends umlegt und dann erwacht der Schneemann zum Leben und verliebt sich in die... Also solche Geschichten gibt es wirklich. Also okay, bleibst du bei falsch, oder?
Ja, ich bleibe bei falsch.
Ist richtig, du hast... Also es ist falsch.
Okay.
Es gibt den Film.
Danke, dass du mich nochmal so aufs Glatteis...
Ja, aber das ist ja hier die Beschreibung, ist ähnlich bekloppt wie Hot Frosty.
Ja, aber hör mal zu. Hier, dein nächster Film.
Ja.
Die Nacht der Weihnachtshaie. Nach einem fehlgeschlagenen Experiment greifen genetisch veränderte Haie die Bewohner einer Küstenstadt an Weihnachten an.
Ich glaube, diesen Film gibt's. Und ich habe auch eine Begründung dafür, weil es gibt ja diese bescheuerten Sharknado-Filme. Ja? Ja. Und wer einen von der am besten Teil 4 oder 5 sich als erstes anguckt, der weiß, dass die auch auf einmal in New York auftauchen und überall durch die Gegend fliegen und so weiter. Und die waren ja ein brutaler Erfolg, die Sharknado. Deshalb kann ich mir vorstellen, im Zuge dieses unfassbaren Trash-Erfolges, dass es auch einen Weihnachtsfilm dazu in der Richtung gibt.
Und du hast nicht recht, den gibt's nicht. Aber es ist eine geile Idee.
Ja,
das wir direkt präsentieren.
Es gab doch letztens Haie in der Seine, gab's doch auch so einen Film.
Ja, genau.
Deshalb. Ja,
naja, aber genau, High in the Sand.
Das okay. Habe ich falsch.
Ja.
Dann dein letzter.
Ja.
Rare Exports, A Christmas Tale. Also der Name sagt jetzt noch nicht so viel. Die Beschreibung. In Finnland entdecken Forscher das Grab des echten Weihnachtsmanns. Doch er ist nicht so freundlich, wie alle denken.
Was für eine geile Geschichte. Oh, das... Ich wünsche mir, dass es diesen Film gibt, weil ich den sehen will. Ich wünsche mir, dass es wahr ist.
Es ist wahr. Du hast die Chance, ihn zu gucken. Und der soll gar nicht so schlecht sein.
Echt?
Ja.
Guckst du den mit mir zusammen?
Ich gucke ihn mit dir zusammen. Aber das ist ein bisschen Grusel, ne? Also du musst dein Kuschelkissen mitbringen.
Ja, das bringe ich mit. Ich bringe mein Kuschelkissen mit. Auch das war schön. Ja gut, ich meine, also wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser wunderschönen Folge über Weihnachtsfilme und ihr habt ja gemerkt, wir haben kontrovers diskutiert. Ihr werdet sicherlich auch kontrovers, konstruktiv drüber diskutieren. Wir freuen uns immer über Feedback zu all dem, was wir erzählen. Vielleicht stimmt ihr ja zu, dass die Definition von Weihnachtsfilm enger gefasst werden sollte. Vielleicht sagt ihr auch, man kann sie weiter fassen. Vielleicht gibt es auch Filme, die ihr uns ans Herz legt, weil wir die unbedingt uns anschauen sollen, weil wir die nicht auf der Uhr hatten. Danke für eure Tipps. Und eine Sache, die uns ganz besonders am Herzen liegt, ist, das hat Tim ja bereits angekündigt, am Anfang dieser wunderschönen Podcast-Folge ist, wir wollen euch unsere beiden neuen Kollegen bzw. Kollegin vorstellen. Und Michael und Liz werden euch in Zukunft über alle Kino- und Serien-News und natürlich das, was startet, was man sich anschauen sollte oder nicht, informieren, auch ein bisschen Hollywood-Gossip mit reinbringen. Und wir haben Michael und Liz im Vorwege natürlich gefragt, was sind denn deren Lieblings- oder Must-Have- oder Nice-to-Watch- oder immer dabei Weihnachtsfilme?
Also mein Lieblingsweihnachtsfilm ist hands down Buddy der Weihnachtself.
Mit Will Ferrell.
Hätte man vielleicht denken können.
Ach, deswegen hast du die Mütze auf. Ich dachte, nee, das ist einfach.
Ich einfach immer.
Genau, das ist einfach ein neuer Trend.
Ja, ja, ich finde den Film, also ich liebe Will Ferrell. Ich habe fast gesagt, egal was er macht, aber vielleicht nicht ganz das, aber alles, was er bisher gemacht hat, finde ich toll. Der Film hat mega witzige Momente, ganz viele. Es gibt ein Love Interest, es gibt richtig geile Outfits. Da ist Will Ferrell in diesen riesen, also er ist sowieso riesig und dann hat er diesen grünen Elf-Kostüm.
Er ist ja ein riesen Elf, der auf die Erde kommt.
Genau,
ne?
Nee, der ist,
genau, der ist ein Mensch.
Er kommt aus Versehen als Baby an den Nordpol und wird von Elfen aufgezogen. Und irgendwann stellt er fest, dass er eigentlich kein Elf ist, weil er riesig ist und eine ganz tiefe Stimme hat und alle die kleinen Elfen sind mega klein und haben so piepsige Stimmen.
Allein die Idee ist schon geil.
Ja, ich liebe einfach, wie absurd die Story ist. Und genau, und dann stellt er fest, dass er kein Elf ist und dann geht er auf der Suche nach seinem leiblichen Papa in New York in der Vorweihnachtszeit und hat so ganz viele Abenteuer und es gibt einfach super viele witzige Momente. Ich liebe diesen Film.
Kann ich verstehen. Ist auch der perfekte Film für Will Ferrell, finde ich.
Ja.
So, sich auszutoben.
Er ist perfekt, weil er einfach auch so witzig aussieht.
Ja. Yeah.
Egal, was er macht. Also der muss eigentlich nichts mit seinem Gesicht machen und er ist witzig. Und genau, ich finde es einfach ein schöner Familienfilm, aber auch so trockene, einfach mega witzige Momente.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Coole Wahl. Ich muss bei Lieblingsweihnachtsfilmen immer mich entscheiden zwischen tatsächlich Liebe und Stirb langsam. Zwei Klassiker.
Ja.
Und ich würde normalerweise tatsächlich Liebe nehmen, aber ich habe gehört, Tim hat den schon in seiner Top 3.
Ja.
Und ich habe auch gehört, dass für ihn Stirb langsam kein Weihnachtsfilm ist. Und da muss ich eine Lanze für brechen, weil für mich ist das definitiv ein Weihnachtsfilm.
Mhm.
Weil die ganze Handlung spielt von der ersten bis zur letzten Sekunde an Weihnachten. Und es ist halt ein Happy End, Spoiler Alert, mit Family kommt wieder zusammen. Wie weihnachtlich soll es noch werden?
Ja.
Dann spielt noch Let It Snow. Und ich finde, der Film hat einfach einen krassen Unterhaltungswert. Ne? Also der hat so viel geile Action, viele coole Sprüche, One-Liner von Bruce Willis, einen genialen Alan Rickman als Bösewicht.
Mhm.
Seine allererste Filmperformance, der hat ja vorher nur Theater gemacht. Immer geil, dem zuzugucken.
Echt? Das wusste ich nicht.
Der wurde damals am Theater von den Produzenten des Films entdeckt und die haben gesagt, geiler Schauspieler, den nehmen wir für unseren Film. Das war seine Debütrolle im Kino. Und die hat das schon echt gut gespielt.
Schön.
Und die Karriere danach war ja riesengroß. Und es ist halt einfach so ein Film, den, finde ich, kannst oder musst du auch an Weihnachten gucken. Weil er spielt im Dunkeln, das ist irgendwie, Weihnachten kommt vor und so. Das, finde ich, passt einfach nicht, wenn man den irgendwie im Sommer oder im Herbst guckt. Ich finde, das muss Weihnachten spät abends, wenn die Kids schon im Bett sind, für alle, die Kids haben, ist das der perfekte Moment, um mit den Erwachsenen Stirb langsam anzumachen. Und dann einfach 2 Stunden ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. Ja, finde ich auch eine richtig gute Wahl. Und ich freue mich jetzt richtig auf unsere erste gemeinsame Kino- oder Couch-Folge.
Ich auch.
Bis bald.
Bis bald.
Ja, das wird spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass die das in Zukunft machen werden. Und wir hören uns, also Tim und mich, hört wieder am 26.12., also in 4 Wochen. Und dann geht's um Folgendes.
Dann werden wir das Jahr 2024 ein bisschen Revue passieren lassen und darüber sprechen, was uns besonders gut gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Und wir wollen natürlich auch einen kleinen Ausblick auf 2025 geben, worauf wir uns ganz besonders freuen. Und das ist so einiges neben Top Gun Maverick, den ich unbedingt zu Weihnachten jetzt nochmal gucken muss.
Genau, aber der kommt ja 2025, kommt da kein dritter Teil bei raus. Ansonsten könnt ihr uns bis dahin natürlich gerne schreiben, welche Themen wir uns in den nächsten Folgen einmal vorknöpfen sollten. Und bis dahin werdet ihr, wie gesagt, mit allem News von Michael und Liz versorgt. Und das in 2 Wochen, und zwar am 12.12.
Leute, das wird gut. Hört rein. Viel Spaß damit. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, sehen.
Und schnacken. Tschüss.
Tschüss.